Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Die Corona-Pandemie macht in Indien Fortschritte im Kampf gegen den Hunger zunichte. Weichmacher und Co., Umwelt- und Industrieverbände streiten in Europa über die Reform der Chemikalienstrategie REACH. Solarstrom bringt mehr Rendite als Sparen, sagt der Energieexperte Volker Quaschning. Und er rechnet gleich vor, wieso. Müllabfuhr mit 2 PS. Wir stellen Ihnen die Brüsseler Müllpferde vor. Und im Verbrauchertipp empfehlen wir ein gewisses Misstrauen bei der Wahl des Energieversorgers. Billig ist nicht immer das Beste, sondern kann auch Hinweis auf eine drohende Pleite sein. In Berlin stellt heute die entwicklungspolitische Hilfsorganisation Welthungerhilfe ihren Welthungerindex vor. Der allerdings bildet noch nicht die Folgen der Corona-Pandemie ab. Beispiel Indien. Auf dem Papier hat die 1,4 Milliarden Menschen-Demokratie ihre Position verbessert. De facto leiden derzeit viel mehr Menschen dort Hunger. Der Klimawandel verschärft die Monsunregen, aber die Politik hat es auch versäumt, die landwirtschaftliche Selbstversorgung der Armen stärker zu fördern. Aus Neu-Delhi, Silke Hasselmann.
Mit ihren dünnen Fingern umklammert Mirani ihre Blechschüssel, darin ein Linsengericht mit Reis. Mirani ist erst vor wenigen Tagen wieder zurück nach Delhi gekommen, hat noch keinen Job wiedergefunden und bekommt mittags ein warmes Essen. Die Stadt betreibt die Suppenküche hier im Süden von Neu-Delhi. Millionen Menschen sind vor oder gleich nach der Ausgangssperre zurück in ihre Dörfer gegangen, in der Hoffnung, wenigstens dort nicht Hunger leiden zu müssen, weil sie zum Beispiel oft Gemüse selber anbauen. Aber genau wie bei Großmutter Mirani hätten viele Familien in der Ausgangssperre weniger Essen zur Verfügung gehabt, sagt Nivedita Vashneya. Sie ist die Landesdirektorin der Welthungerhilfe in Indien.
NGOs and prominent research organizations had also conducted a lot of studies.
Hilfsorganisationen haben bei ihren Studien herausgefunden, dass die Familien auf dem Land rund 60% weniger Essen konsumiert haben. Sie haben auch viel weniger Varianten auf ihren Tellern gehabt. Wie sehr die Corona-Krise den Kampf gegen den Hunger in Indien beeinträchtigt hat, ist noch nicht in Zahlen abzulesen. Die Zahlen aus dem aktuellen Welthungerindex stammen aus der Zeit vor der Corona-Krise. Danach ist es Indien gelungen, die Zahl der Hungernden in den letzten 20 Jahren und auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu senken. Dennoch leiden hier noch mehr als 200 Millionen Menschen an Hunger oder Mangelernährung, mehr als in irgendeinem anderen Land. Und es könnten wieder mehr werden. Die Wirtschaft in Indien liegt derzeit am Boden. Die Steuereinnahmen gehen aufgrund der Corona-Krise derzeit dramatisch zurück. Geld, das etwa in die Bekämpfung von Corona gesteckt wird, könnte bald bei der Bekämpfung des Hungers fehlen.
Und aus Neu-Delhi berichtete natürlich die Kollegin Silke Dittrich und nicht unsere Mecklenburg-Vorpommern-Korrespondentin Silke Hasselmann. Über die Gefährlichkeit der meisten Chemikalien, die vor 1981 auf den europäischen Markt gekommen waren, gab es bis in die 2000er Jahre hinein keinerlei systematische Studien. 2007 trat dann in der Europäischen Union die sogenannte REACH-Verordnung in Kraft. Hersteller und Importeure müssen seither bei der verpflichtenden Registrierung auch Studiendaten vorlegen, mit denen sie die Risiken der Stoffe bewerten. Das REACH-Regelwerk gilt als eines der strengsten in der Welt, aber zum Schutz der Konsumenten müsste es weiterentwickelt werden, forderten erst vergangene Woche Verbraucherschützer hier im Deutschlandfunk. Am Mittwoch will die EU-Kommission eine Reform der Chemikalienstrategie vorlegen. Dafür müssen widerstreitende Interessen unter einen Hut gebracht werden. Tonja Koch berichtet.
Vom Waschmittel über Funktionskleidung bis hin zu Plastikspielzeug, chemische Stoffe begegnen uns im Alltag auf Schritt und Tritt. Deshalb ist nicht nur die klassische Chemieindustrie vom Regulierungseifer der EU-Kommission betroffen, sondern viele Branchen, die Alltagsprodukte wie etwa Kunststoffverpackungen oder Kosmetika herstellen. Entsprechend schwer tut sich die Brüsseler Behörde, einen Fahrplan vorzulegen, an welchen Stellen sie die Daumenschrauben ansetzen möchte, um Mensch und Umwelt wirksam vor schädlichen Chemikalien zu schützen. Ein mutiger, weitreichender Ansatz müsse her, fordern die Umweltverbände Manuel Fernandes vom BUND zuständig für Chemiepolitik.
Dort, wo ein Stoff als potenzielles Risiko erkannt wird, muss der Gesetzgeber handeln.
Allein der Verdacht, dass ein Stoff gesundheitsschädlich sein könnte, rechtfertige noch kein vorsorgliches Verbot, argumentieren hingegen die Hersteller. Augenmaß sei gefragt, sagt Gerd Romanowski vom Verband der Chemischen Industrie VCI.
Was die Umweltverbände sich teilweise vorstellen, wie der BUND, das ist ein Vorsorgeprinzip ins Blaue, nach dem Motto, wir benennen einen Stoff, der ist aus unserer Sicht gefährlich. Da gibt es vielleicht ein, zwei Studien, die manchmal auch wissenschaftlich zweifelhaft sind, die angeblich die Gefährlichkeit beweisen. Und dann soll der verboten werden. Und das können wir natürlich nicht akzeptieren. Wir brauchen hier wirklich eine sorgfältige wissenschaftliche Abschätzung.
Die Industrie weiß allerdings auch, dass sie in der Bringschuld ist, denn sie muss im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung seit 2007 den Beweis führen, ob ein Stoff unbedenklich oder eben gefährlich ist und damit auf die Verbotsliste gehört. Diese Einordnung dauert im Moment zu lange. Das wird von der Industrie nicht geleugnet. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür. Eines ist Bisphenol A. Erst seit diesem Jahr unterliegt der als krebserregend geltende Stoff entweder strengen Grenzwerten oder darf überhaupt nicht mehr verwendet werden, wie zum Beispiel in der Herstellung von Thermopapier. Wobei die meisten Supermarktkunden wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens unzählige auf Thermopapier gedruckte Kassenbelege in der Hand hielten. Seit 2016 steht Bisphenol A auf der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe. Das Verbot aber hat auf sich warten lassen und das sei kein Einzelfall, sagt Manuel Fernandes vom BUND.
Wir haben erst gut 200 solcher Stoffe erfasst in der sogenannten Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe von geschätzten 2000, die als gefährlich eingestuft werden müssen. Also dieser Prozess geht einfach viel zu langsam. Das dauert teilweise bis zu 10, 15 Jahre, bis so ein Stoff alle Instanzen durchlaufen hat und dann gesetzlich reguliert werden kann.
Reguliert bedeutet auch, dass mit Grenzwerten operiert wird, um die Gefährlichkeit einzudämmen. Denn auf den Einsatz gefährlicher chemischer Stoffe könne unsere Gesellschaft nicht verzichten, sagt Gerd Romanowski, der Vertreter der Chemieverbände.
Nehmen Sie als Beispiel das Metall Lithium. Es ist ein hochgiftiges und ätzendes und hochentzündliches Material. Wir brauchen es aber für die Autobatterien. Ohne die funktionieren die nicht. Deswegen kann man Lithium nicht verbieten. Oder nehmen Sie Ethanol, landläufig als Alkohol bekannt. Das ist auch ein giftiger, wahrscheinlich sogar krebserregender Stoff. Trotzdem können wir ihn nicht verbieten, weil wir brauchen ihn als Desinfektionsmittel. Sonst haben wir keine Desinfektionsmittel mehr.
Gerade die aktuelle Corona-Krise habe den Wunsch verstärkt, dass die EU wieder autonomer werde, etwa bei der Herstellung von Arzneimitteln und Desinfektionsmitteln. Damit das gelingt, brauche die chemische Industrie stabile Rahmenbedingungen und keine Verbote, sondern Grenzwerte, um Risiken zu minimieren, so Romanowski. Die Umweltverbände hoffen jedoch darauf, dass sich die EU-Kommission am Ziel einer sogenannten Nullbelastung orientiert, Manuel Fernandes.
Wir sagen, es ist sehr wohl möglich, zu einer Nullbelastung zu kommen und gefährliche Stoffe durch ungefährliche Alternativen oder umweltgerechte Alternativen zu ersetzen, nach und nach.
Die Positionen zur neuen Chemikalienstrategie sind höchst unterschiedlich. Es wird also darauf ankommen, wie verbindlich Ziele, Prozesse und Kontrollmechanismen formuliert werden. Ein Balanceakt zwischen dem übergeordneten Ziel eines nachhaltigen Umwelt- und Gesundheitsschutzes und der Wettbewerbsfähigkeit der in Europa produzierenden chemischen Unternehmen.
Tonja Koch über das Ringen zwischen Industrie- und Umweltverbänden über die neue EU-Chemikalienstrategie, die am Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellt wird. Am 9. Oktober hat der Bundesrat die Verlängerung eines umfangreichen Subventionsprogramms der Bundesregierung verabschiedet. Es fördert den Austausch von Ölheizungen gegen Heizungsversorger, die sich wie Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen aus erneuerbaren Energien wie Sonnen, Luft oder Erdwärme speisen. Im Gegensatz dazu werden neue Photovoltaikanlagen, die Strom aus Sonnenenergie erzeugen, gar nicht mehr staatlich gefördert. Die Rahmenbedingungen dafür legt das Erneuerbare Energiengesetz EEG fest, das derzeit reformiert wird. Im geplanten Entwurf sei es aber eher eine Diskriminierung von Sonnenstrom, kritisiert der Bundesverband Solarwirtschaft. Was bedeuten diese Pläne für Immobilienbesitzer, die über eine Solarstromanlage nachdenken? Das fragte ich vor dieser Sendung Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. Aber als erstes wollte ich von ihm wissen, in was für einem Haus er wohnt und wie seine Familie den eigenen Energiebedarf deckt.
Bei Energie muss man erstmal zwischen Strom, Wärme und Verkehr unterscheiden. Wir haben ein Familienhaus, wir haben das vor 15 Jahren gebaut, damals schon perfekten Dämmstandard zutage gelegt, sodass der Energiebedarf zum Heizen deutlich unter dem Durchschnitt ist. Das machen wir natürlich alles mit erneuerbaren Energien. Das heißt, die Wärme wird mit Solarthermie und Biomasse gedeckt. Und wir haben eine sehr, sehr große Photovoltaikanlage, die auf dem Dach mehr Strom erzeugt, als wir brauchen und auch noch mehr Strom erzeugt, als unser Elektroauto braucht, was den Verkehr noch abdeckt.
Bleiben wir mal beim Solarstrom. Diese 20-jährige Subvention, diese Garantiepreise für die Pioniere, die sich damals Solarstrom aufs Dach gepackt haben und damals aber auch zu Beginn sehr viel investieren mussten, die läuft ja so langsam aus. Heute gibt es zum Beispiel staatliche Subventionen nur noch für Solarthermie vom Dach. Wo und in welchen Gebäuden können Immobilienbesitzer jetzt im Augenblick unter den herrschenden Bedingungen Photovoltaik mit erträglichem Kostenaufwand und Kosteneinsparung einsetzen?
Na, eigentlich fast in allen Gebäuden. Das heißt, Photovoltaik ist mittlerweile erheblich günstiger als der Strompreis, den man normalerweise zahlt. Das heißt also, wenn es mir gelingt, einen größeren Teil des Solarstroms wirklich selber zu verbrauchen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich spare damit die teuren Stromkosten ein, ersetze die durch preiswerteren Solarstrom. Wenn die Solaranlage dann größer wird, dann muss man den überschüssigen Strom ins Netz einspeisen. Das hängt dann ein bisschen von den Einspeisebedingungen ab. Aber in der Regel ist es immer so, dass man mit einer Photovoltaikanlage, egal ob ich nun Eigenverbrauch mache oder nicht, wenn das Dach nicht ungünstig ausgerichtet oder komplett verschattet ist, in Deutschland eine deutlich höhere Rendite als auf dem Sparbuch erzielen kann.
Könnten Sie das einem Beispiel mal erläutern? Also mittelgroß ist ein Familienhaus, mittelgroße Photovoltaikanlage, wie viel die kostet?
Genau, die Dächer sind ja immer sehr unterschiedlich, deswegen muss man das individuell anschauen. Aber wenn man wirklich ein freistehendes Einfamilienhaus hat, dann kann man auf dem Dach vielleicht irgendwas in der Größenordnung 50, 60 Quadratmeter an Solaranlagen installieren. Das wären dann 10 Kilowatt. Wir messen das immer in kW. Damit kann man dann, wenn die Anlage nicht verschattet ist, bis zu 10.000 Kilowattstunden an Strom erzeugen. Und das ist in der Regel doppelt so viel, wie so ein durchschnittliches Einfamilienhaus dann braucht. Kosten liegen dann so irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Das hängt dann auch noch ein bisschen davon ab, ob noch ein Speicher dazukommt oder nicht. Und wenn es gut läuft, hat sich so eine Anlage in gut 10 Jahren dann amortisiert. Und wenn man Glück hat, lebt sie am Ende 30 Jahre. Also insofern, wie gesagt, in der Regel ein gutes Geschäft.
Jetzt haben wir aber die geplante Reform des EEG-Gesetzes nach derzeitigem Stand. Was wird das bringen für die häusliche Energieversorgung im Bereich Strom und Wärme?
Ja, für die neuen Anlagen, die auf Häusern gebaut werden, auf kleineren Häusern, wird sich gar nicht viel ändern. Die Bundesregierung plant vor allen Dingen Änderungen für große Anlagen. Da wird es deutlich unattraktiver werden, weil da der Eigenverbrauch bei sehr großen Anlagen nicht mehr zugelassen wird und man stattdessen Ausschreibungen machen muss, die relativ kompliziert ist. Also offensichtlich möchte die Bundesregierung gerade durch eine Beschränkung bei den Großanlagen auch wieder den Photovoltaikzubau ein bisschen drosseln. Bei den Kleinanlagen, da ändert sich jetzt erstmal gar nicht so sonderlich viel. Es ändert sich im Wesentlichen dann was, wenn die Anlagen aus der Förderung rausfallen nach 20 Jahren. Da werden die Anlagenbesitzer dazu verdonnert, ein sehr, sehr teures Smart Meter zu kaufen, was dann in der Regel die Wirtschaftlichkeit zerstört. Und ich habe schon mit Anlagenbesitzern gesprochen, die in einem Jahr, wenn die Förderung ausläuft, die Anlage dann irgendwie vom Dach nehmen wollen und einfach auf die Straße schmeißen, weil die mittlerweile frustriert sind, dass eine funktionierende Anlage sich wirtschaftlich nicht mehr trägt, weil die Bedingungen halt so verschlechtert werden.
Diese Smart Meter, diese Auflage haben diejenigen, die jetzt neu sich eine Anlage kaufen, nicht oder doch?
Es hängt von der Anlagengröße ab. Das heißt also, ab 6 kW braucht man einen Smart Meter. Das sind so ungefähr 30 Quadratmeter Photovoltaikfläche. Und früher oder später wird das auf alle Anlagen auch zutreffen. Die Bundesregierung hat den Riesenwunsch, überall Smart Meter einzuführen. Momentan bringt das für die Photovoltaik nicht sehr viel, aber da die Geräte sehr teuer sind, halt nochmal Zusatzkosten. Bei einer großen Photovoltaikanlage lässt sich das in der Regel wahrscheinlich auch verschmerzen. Das heißt, wenn das Dach voll ist, dann kann man damit leben. Aber wenn es halt eine Altanlage ist, die relativ klein ist, dann fallen einfach die Kosten für den Smart Meter so hoch auf, dass man sie halt nicht mehr mit den Stromkosten verrechnen kann. Und das sind natürlich ungünstige Entwicklungen.
Kritiker sagen aber auch, dass beim Thema Mieterstrom, und da sind wir wahrscheinlich bei nicht ganz kleinen Anlagen, ein bisschen größeren Anlagen, sich nichts Positives tut. Das war ja bisher sehr komplex, wenn ich als Eigentümer eines Mehrfamilienhauses eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut habe. Dann war ich plötzlich Energieversorger, wenn ich den Strom an meine Mieter gegeben habe. Und das brachte vor allen Dingen den Ausbau in den Städten nicht voran. Was ist da geplant und glauben Sie, es wird besser?
Na, also man hat da ganz leichte Ideen, vielleicht ein paar Parameter zu verändern, aber im Großen und Ganzen wird es nicht besser. Da sollte man sich an der Schweiz orientieren. In der Schweiz ist es möglich, dass man komplett abgabenfrei auch den Strom an die Mieter weiterreichen kann. Voraussetzung ist nur, dass er muss dann im Endeffekt billiger sein als der Strom, der üblicherweise angeboten wird. Und da haben alle Seiten was davon. Hier in Deutschland ist das komplett überreglementiert und man hat damit erreicht, dass der Mieterstrom im Prinzip nicht mehr stattfindet, dass wir da eine große Verbesserung haben, ist nicht der Fall und de facto wird der Mieterstrom weiterhin nicht stattfinden.
Was sollte ein jeder Immobilieneigentümer bedenken? Also ich rede jetzt nicht von den ganz Großen, sondern von den Einfamilien-Privathaushalt oder eben jemand, der da ein Mehrfamilienhaus hat. Wenn er heute größere Summen in sein Haus, in seine Immobilie investieren will im Bereich Energie,
na, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also die alte Öl- und Gasheizung früher oder später ein Nachteil wird. Das heißt, Häuser, die nicht mehr nachhaltig und zukunftsfähig sind, werden einfach auch an Verkaufswert verlieren, weil es dort einfach entweder früher oder später Vorgaben zum Nachrüsten geben wird oder einfach auch Strafzahlungen, höhere Kosten für Öl und Gas. Das heißt also, da müsste man sich überlegen, wegzukommen. Natürlich kommt irgendwann das Elektroauto. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wer eine eigene Solaranlage hat, hat auch da günstig die Chance, das Auto voll zu bekommen. Und wenn ich eh ans Renovieren gehe oder das Dach zum Beispiel anpacke oder gar ein Haus neu baue, dann steht das Gerüst schon da, die Elektrik ist auch schon da, dann ist es in der Regel viel, viel günstiger, gleich die Solaranlage mit zu installieren. Und im Vergleich zu anderen Investitionen im Haus sind das kleine Summen mit einer relativ großen Wirkung und der Chance, wirklich über Jahrzehnte günstigen Strom aus dem eigenen Dach dann zu beziehen.
Und das Interview mit Professor Volker Quaschning haben wir zuvor aufgezeichnet. Apropos Nachhaltigkeit, in einem Brüsseler Stadtteil hat die Müllabfuhr umgestellt vom Müllauto auf Müllpferde. Von dort Michael Schneider.
Wenn morgens die Müllabfuhr kommt, ist das für die wenigsten Anwohner ein Grund zur Freude. Lärm, blockierte Straßen und das auch noch im Berufsverkehr. Im Brüsseler Stadtteil Skabeek aber freuen sich die Nachbarn jedes Mal, wenn der Müll abgeholt wird. Denn das übernehmen hier Juri und Junior. Die beiden Ardenner-Pferde sind mit ihrem Pritschenwagen auf den Straßen der Gemeinde unterwegs. Im gemütlichen Trab geht es von Mülleimer zu Mülleimer.
Darf ich dich?
Sebastian Ardon leert die Behälter und wirft die grünen Säcke auf die Ladefläche. 750 öffentliche Abfallbehälter schafft die Pferdemüllabfuhr pro Woche. Eine ganze Menge. Deshalb werden dafür auch nur bestimmte Pferderassen ausgewählt. Wichtig ist, dass die Pferde sehr ruhig sind und klar im Kopf. Wir haben deshalb Kaltblüter gewählt. Logischerweise sind die ruhig und gutmütig. Sie haben schon ihren eigenen Kopf, klar. Man muss ihnen schon klare Anweisungen geben und das auch mal wiederholen. Sie sind robust, Ardenner-Pferde eben. Es gibt kräftigere Pferde, aber die sind dann langsamer. Hier haben wir die Balance von Kraft und Geschwindigkeit. Juri und Junior sind noch neu im Team. Seit diesem Jahr werden sie angelernt. Sich im dichten Brüsseler Straßenverkehr zurechtzufinden und sich an die Autos zu gewöhnen, das dauert. Deshalb tragen die beiden Müllpferde auch Scheuklappen, erklärt Betreuerin Pauline Pierkacik.
Man muss viel Geduld mit ihnen haben. Sie sind noch sehr jung und wir trainieren sie noch. Am Anfang waren sie sehr aufgeregt und hatten Angst vor fast allem. Jetzt ist das schon besser.
Zu viert ziehen sie so durch die Straßen. Es geht zwar etwas langsamer als mit einem klassischen Müllauto. Dafür kommt die Müllabfuhr mit 2 PS auch deutlich besser bei den Nachbarn an. Schulklassen und Spaziergänger winken oder stoppen kurz, um die Tiere zu streicheln. Juri und Junior sind längst ein Wahrzeichen im Stadtteil, erklärt die Beigeordnete Deborah Lorenzino.
Eigentlich ist der Esel das Wappentier von Skabeek, aber jetzt kennt eben auch jeder unsere Pferde.
Seit 10 Jahren setzt Skarbek schon Müllpferde ein. Die Anschaffung des Fuhrwerks damals war das eine revolutionäre Idee. Es sei einfach praktisch, sagt Laurent Sino.
Zum einen ist es eine umweltfreundliche Lösung. Die Leerung der Müllkörbe ist so ohne CO2-Ausstoß möglich. Und es hat auch finanzielle Gründe. Es kostet viel weniger. Man kauft Pferde für ein paar Jahre und die Kutsche kostet 12.000 Euro. Das ist weniger als ein Laster.
Nur der Unterhalt ist ein wenig aufwendiger. Ein Pferd holt man zu Dienstbeginn nicht einfach aus der Garage. Die beiden Pfleger Sébastien und Pauline sind 7 Tage die Woche im Einsatz. Sie verbringen viel Zeit damit, die Tiere zu striegeln, zu füttern und Schmutz aus den Hufen zu kratzen. Bis es wirklich losgehen kann mit der Müllrunde, ist jeden Tag gut 1 Stunde Vorbereitung nötig. Sébastien liebt seinen Job trotzdem. Wenn man tut, was man liebt, dann ist es keine Arbeit mehr. Es macht mir Freude, morgens aufzustehen, um die Pferde zu sehen und mit ihnen zu arbeiten. Das ist Leidenschaft und keine Arbeit. Ich will nichts anderes mehr tun in meinem Leben.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn ein Energieversorger pleite geht, kann es für die Kunden teuer werden. Vorauszahlungen sind oft verloren und zumindest vorübergehend übernimmt der meist teure Grundversorger die Stromlieferung. Doch für die Kundschaft gibt es Warnzeichen, der Verbrauchertipp von Anja Nils.
Seit über 20 Jahren können Verbraucher ihren Stromlieferanten frei wählen. Stromanbieter werben also mit günstigen Tarifen und hohen Bonuszahlungen für Neukunden. Und viele Verbraucher wechseln regelmäßig den Anbieter, um jeweils das beste Angebot abzugreifen. Zum Beispiel Ulrike Wolfram aus Berlin.
Also ich wechsle meine Stromanbieter jährlich. Ich spare da einige 100 €. Ich mache das immer über diese Vergleichsportale. Da kann man sich auch so einen Erinnerungswecker einstellen. Dann bekomme ich eine E-Mail rechtzeitig, dass ich dran denke, mich drum zu kümmern und der Wechsel dauert dann eigentlich nur ein paar Minuten.
Wer sich auf Vergleichsportalen wie zum Beispiel Verivox oder Check24 informiert, sollte aber aufpassen, wenn Anbieter zum Beispiel besonders beworben werden oder deutlich günstigere Preise anbieten als die Konkurrenz, meint Barbara Serbeck vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Also ich wäre auf jeden Fall ratsam, sich anzuschauen, ist das denn möglich, dass der Anbieter das auch so durchhalten kann, diese Preispolitik, die er da fährt.
Wenn er das nämlich nicht kann, droht die Insolvenz und damit Ärger und unter Umständen auch finanzieller Schaden für den Stromkunden. Pleiten kommen immer mal wieder vor. Teldafax, Flexstrom, Care Energy und BEV, Bayerische Energieversorgungsgesellschaft, sind einige Beispiele aus den vergangenen Jahren. Auf erste Anzeichen sollte man achten, empfiehlt Barbara Serbeck.
Sollten Verbraucher beispielsweise feststellen, dass Guthaben nur verzögert oder gar nicht ausgezahlt werden, der Kundendienst nur sehr schwer zu erreichen ist oder vielleicht sogar der Preis kurz nach Vertragsbeginn erhöht wird, dann ist Vorsicht geboten.
Wenn der Preis erhöht wird, kann man von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und wechseln. Sonst muss man fristgerecht kündigen. Dass man bei Insolvenz des Anbieters von heute auf morgen ohne Strom dasteht, muss allerdings niemand befürchten, sagt Susanne Moynier von der Stiftung Warentest.
Dann fällt man automatisch zurück in die Grundversorgung, da hat man eine 14-tägige Kündigungsfrist, kann also dann auch da ganz schnell wieder raus.
Und sich wieder einen günstigen Anbieter suchen, weil der Tarif des Grundversorgers meistens teurer ist. Das Geld für Vorauszahlungen beim alten Anbieter und noch nicht ausgezahlte Boni sind allerdings meist verloren. Ulrike Wolfram hat bei der Pleite der BEV auch schon mal einige 100 € verloren.
Und irgendwann kam per Post ein Schreiben von denen und dann vom Insolvenzverwalter. Da konnte man sich dann anmelden, falls es doch noch irgendwie Geld geben könnte. Ich habe bisher keins bekommen.
Denn andere Verpflichtungen werden, wenn überhaupt, zuerst bedient. Wer von der Pleite seines Stromlieferanten erfährt, sollte aber trotzdem handeln, sagt Barbara Serbeck.
Zunächst sollte der betroffene Verbraucher alle Zahlungsaufträge an das alte, an den insolventen Energielieferanten stornieren und einstellen und die Abschläge auf das vom Insolvenzverwalter genannte Konto überweisen. Dann wichtig ist, dass halt Verbraucher nicht automatisch kündigen können, nur weil der Energielieferant insolvent geworden ist. Sie sollten daher zum nächstmöglichen Termin kündigen. Auch sollten sie ihre Zählerstände notieren und ihrem Grundversorger und Messstellenbetreiber mitteilen.
Anja Nils berichtete. Über den Sinn oder Unsinn des Beherbergungsverbots sprechen wir ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.